Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen hier live vom Fundraising-Kongress in Wien. An meiner Seite wie immer Andreas Schiemens. Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Jörg, servus.
Ja, spitze. Und apropos servus, uns gegenüber sitzen Markus Lasek. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Halbwegs, aber ich weiß selber nicht, wie man meinen Nachnamen
ausspricht. Okay, sehr sympathisch. Und Friedbert Ottacher. Und
hallo.
Die sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, Andreas, denn die erzählen uns was über Bitcoin-Fundraising. Ja. Und vorher stellen Sie sich einfach mal selber vor, Markus und Friedbert. Wollt ihr mal loslegen?
Ja, ich bin der Friedbert, bin seit 2017 begeisterter Bitcoiner, beruflich in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und seit kurzem bin ich dabei, die beiden Welten zu vereinen, nämlich Bitcoin und Zivilgesellschaft, also Bitcoin in die Zivilgesellschaft zu bringen und MPO von dem Nutzen zu überzeugen, besonders was Fundraising betrifft.
Okay, und Markus, und du hältst ihm das Händchen, oder?
Mehr oder weniger, aber beim Thema Fundraising vor allem, da komme ich nämlich ins Spiel und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich bin Fundraiser seit mittlerweile knapp 10 Jahren, in Wien mittlerweile tätig, bei Fund Office, war davor aber in Uganda 3 Jahre lang. So sind wir uns dann über den Weg gelaufen.
Okay.
Wobei mich Friedbert eigentlich aufs Thema Bitcoin angesprochen hat. Wenn man uns beide jetzt ansaut, würde man vielleicht vermuten, es wäre umgekehrt, weil das Thema Bitcoin vor allem mit der jungen Generation, wir haben heute von der Gen Z gehört, in Frage kommt, wobei eigentlich Friedbert viel, viel länger bei dem Thema dabei ist und mich dann eigentlich angesprochen hat.
Ist das Altersdiskriminierung, was er da gerade macht?
Was, mit der Gen Z?
Ja, mit dem.
Oder mit Friedbert?
Ich habe es ja nicht dir gegenüber gesagt.
Nein, ist alles gut. Ich frage mich bloß, Bitcoin ist ja eine virtuelle Währung, Friedbert, ne? Ist ja dann Bitcoin-Fundraising total simpel. Du fragst mich nach Geld und ich bezahle dich in Bitcoin, oder? Oder was ist der Kern?
Ja, es ist nicht ganz so einfach. Bitcoin-Fundraising funktioniert nach etwas anderen Spielregeln. Man muss die Community kennen. Die Community der Bitcoiner ist sehr speziell, würde ich sagen. Starker Community-Gedanke, starke gemeinsame Werte, starke Abgrenzung auch von vielen Dingen, wie beispielsweise
der
Institutionen, den Geldsystem. Also man muss die Bitcoin-Community verstehen und auch den Jargon sprechen, um erfolgreich fundraisen zu können.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Friedbert, du hast gesagt, du bist 2017 in diese Szene reingerutscht. Wie konnte das passieren?
Es war eine etwas seltsame Geschichte. Ich bin eigentlich nicht so tech-affin, dass ich ein typischer Bitcoiner wäre. Ich habe als Hochzeitsredner gearbeitet früher und ich durfte eine Hochzeit moderieren von einem Kryptomillionär, hieß es damals, 2017. Und bei dieser Hochzeit habe ich erkannt, dass das nicht irgendwelche Nerds sind, sondern es sind gestandene Businessleute. Und auch die Gäste waren Businessleute und die waren alle in dieser Bubble drin. Und 2017 war der erste große Hype, da ist Bitcoin fast auf $20.000 gegangen. Und das war auch der erste Moment, wo ich meine ersten Satoshis damals gekauft habe und mich begonnen habe, dafür zu interessieren. Ich habe dann 7 Jahre gebraucht, um Bitcoin wirklich zu verstehen. Und jetzt, 7 Jahre später, habe ich dann begonnen, mit diesem Projekt 21 MPO und Bitcoin in die Zivilgesellschaft zu bringen.
Okay, aber ich frage nochmal, Markus, es ist doch im Prinzip eine Währung. Klar, es sind Leute, die Geld in dieser Währung anlegen, manche, die sich auch nur in dieser Währung bewegen. Aber das bedeutet doch, ich muss doch eigentlich nur die Leute genauso nach Geld fragen im Fundraising wie andere auch, oder?
Prinzipiell musst du nach Geld fragen, musst du nach Bitcoin fragen, wie wir im Fundraising wissen. Ja, das schon. Aber mit sehr vielen, ich würde sagen, unter sehr vielen Bedingungen. Ja,
okay.
Und diese Bedingungen muss man wissen. Friedbert hat kurz angesprochen, die Community ist ein in sich geschlossenes System, das man erst einmal zugänglich machen muss und da auch Zugang bekommen muss.
Entschuldige, was heißt das? Heißt das, die bleiben unter sich oder die haben besonders viel Geld oder was meint ihr damit?
Ich nenne dir ein Beispiel. Ja. Wenn du eine Organisation bist, ich sage jetzt eine mittelgroße Organisation und Bitcoin-Fundraising betreiben möchtest, ja, dann musst du wirklich klar kommunizieren als Organisation. Wir verstehen Bitcoin, ja, wir verstehen am Ende des Tages auch dich als Spender, als Spenderin. Und das musst du einfach glaubhaft und authentisch präsentieren und rüberbringen. Ja, noch ein Stück mehr, würde ich sagen, als im klassischen Fundraising, weil du eben eine sehr vom Prinzip her skeptische Spenderinnengruppe dir gegenüber siehst. Ja. Mhm. Wenn du einmal es geschafft hast, diese zu öffnen und auch dich selbst auch denen vorzustellen, ja, dann sind da sehr viele Potenziale vorhanden.
Aber das heißt, ich brauche wahrscheinlich jemanden wie Friedbert, der die Sprache spricht, sich da eingearbeitet hat und, wenn ich das mal so sagen darf, Friedbert Nerd ist in dem Bereich, und stoße ich dann nicht all meine anderen Spender vom Kopf, weil die denken, jetzt gehen die an mir vorbei, oder?
Sehr, sehr wichtiger Einwand, und das ist, glaube ich, auch für uns essentiell. Wir sagen keinem Spender oder keiner Spenderin, bitte spende in Bitcoin statt in Euro. Wir sehen das viel mehr als komplementäre Spende. Ja. Okay. Du wirst auch, und das ist uns ganz wichtig in unseren Beratungen oder in unseren Projekten, dass wir sagen, die Bitcoin-Community ist so eine eigene, ja, dass das nicht der oder die klassische Spenderin ist. Ja. Das heißt, das wird immer komplementär sein und nicht stattdessen. Und das gilt es auch, bestehenden Spenderinnen zu kommunizieren und das wirklich ganz klar zu sagen, eure Spende wird jetzt nicht, auch eure Spende wird nicht jetzt in Bitcoin umgewechselt. Nein, auf keinen Fall. Ja. Aber sehr wichtiger Punkt, und genau diese Sorgen muss man auch vorab kommunizieren und entkräften, idealerweise.
Aber Friedbert, was macht diese Gruppe so besonders oder so anders?
Also sie trifft sich in eigenen Spaces, würde ich sagen, digital wie auch analog. Digital gibt es beispielsweise Nostra, das ist das Facebook von Bitcoin. Ja, das funktioniert etwas sperriger, dezentral, man ist Herr seiner Daten. Aber man kann in diesem Nostra beispielsweise auch kleine Bitcoin-Überweisungen machen. Also für eine Fundraising-Kampagne in Nostra kann man dann auch dort Geld einsammeln. Oder man geht zu Bitcoin-Konferenzen oder zu Meetups und dann trifft man diese Leute, die sich halt gerne austauschen. Das Problem der Bitcoiner ist ja, ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann. Meine Familie versteht mich nicht, meine Freunde verstehen mich nicht, aber dort verstehen mich die Leute, die kennen sich aus. Und
hört sich an wie eine Selbsthilfegruppe, Friedbert.
Hat etwas von einer Selbsthilfegruppe, durchaus, könnte okay. Ich unterschreiben. Und hier braucht man halt Door-Opener, die mich da reinbringen, oder ich habe einen Bitcoiner in der Belegschaft, eine Bitcoinerin, die das machen kann, oder ich wende mich an Leute, Podcaster, Leute, die im Space aktiv sind und versuche, die als Unterstützerinnen zu gewinnen.
Bedeutet das, Friedbert, dass Menschen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, schon mal grundsätzlich anders sind als die anderen? Und wenn ja, warum ist das so? Was ist so ein Hauptmotiv, sich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Bündel von Motiven. Einerseits Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Freiheitsrechte, Herr des eigenen Geldes zu sein, etwas zu sparen, das nicht inflationierbar ist. Bitcoin ist ja begrenzt. Mhm. Etwas, das ich selbst halten kann, das mir niemand wegnehmen kann. Also da gibt es ganz viele Gründe. Und wenn man sich die Bitcoiner ideologisch anschaut, ist das eine sehr heterogene Gruppe. Also die Vermutung ist, das sind alles Libertäre. Ist nicht so. Ja? Also das ist meine Beobachtung. Es ist ziemlich bunt gemischt und die Gruppe wird auch immer größer und diverser. Ja? Also früher war es sehr männlich dominiert. Mittlerweile würde ich sagen, bei den Events ist ein Drittel Frauen. Also es wird breiter.
Aber jetzt noch mal ganz kurz. Du hast über die Motive gesprochen. Für mich wäre es total simpel. Ich glaube, Stand heute ist ein Bitcoin, korrigiert mich, 70.000 Euro wert oder 80.000?
Nein, gestern war wieder ein All-Time-High. Momentan okay. Steht er bei 106.000 Euro.
106.000. Das heißt, mein Motiv, mein persönliches, wäre im Prinzip die Geldvermehrung. Ne? Also ich investiere in Bitcoin. So. Und das bedeutet doch, Markus, am Ende des Tages haben wir es auch nur mit vermögenden Menschen zu tun. Denn mal eben 106.000 Euro in Bitcoin zu investieren, das Geld muss man ja auch haben. Das bedeutet, was unterscheidet die denn von anderen Großspenden?
Ja, wir haben es mit vermögenden Personen zu tun. Was man aber nicht vergessen darf, diese Personen sind über die letzten Jahre, also wir sprechen von 5 Jahren, 7 Jahren, 3 Jahren vermögend geworden. Ja, also wenn der Friedbert hat gerade den Kurs erwähnt, der war vor 5 Jahren wie hoch? 1 zu 16.000 ungefähr.
Ja, zwischen 3 und 16.000 Euro.
Das heißt, wir haben hier eine neue Gruppe an vermögenden Personen, die auch vom Philanthropischen her eigentlich momentan überhaupt nicht abgeholt werden. Ja, und zwar nicht nur im Dachraum nicht, ja, sondern auch, wenn man in den angloamerikanischen Raum schaut, viel zu wenig noch abgeholt werden. Und das möchten wir unter anderem mit unserem Projekt verändern. Ne? Und sind, glaube ich, auf einem recht guten Weg dahin.
Aber das klingt ja so, als wenn Bitcoin so ein bisschen so eine Robin Hood-Währung ist, wo normale Menschen rechtzeitig mal ein paar Euro eingezahlt haben und nun Bitcoin-Millionäre sind, also über den Bitcoin, über diesen Kurs. Mhm. Ist das so, dass damals auch überwiegend solche Menschen eingestiegen sind, oder ist das so ein klassisches Kapitalmarkt-Thema, wie wir es auch in Aktien haben, das ohnehin nur Menschen mit Geld investiert haben?
Nein, es hat schon was von Robin Hood. Also die frühen Investoren, das waren ja meistens Leute aus dem Programmierbereich, Coder und sowas, aus dem Technikbereich, die das durchschaut haben und daran geglaubt haben. Grundsätzlich die Philosophie von Bitcoin ist, es ist nicht gleich verteilt. Also die, die früh eingestiegen sind, haben natürlich jetzt mehr Vermögen gemacht, aber es ist gerecht im Sinne von, jeder kann teilnehmen. Jeder kann Teil des Netzwerks werden, es wird niemand ausgeschlossen. Jeder kann Bitcoin kaufen, und es ist ja nicht notwendig, einen Bitcoin zu kaufen um 106.000 Euro, sondern ich kann ja auch Satoshis kaufen, also die unter Kategorie von Bitcoin. Ein Bitcoin hat 100 Millionen Satoshis. Das heißt, wenn ich 1000 Satoshis kaufe, habe ich 1 Euro investiert. Und auch das ist möglich.
Aber dann ist das, was du gesagt hast, Markus, ja total spannend. Das sind auf einmal Menschen, die in den letzten Jahren zu Geld gekommen sind und sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet das? Also der erste Reflex ist natürlich Konsum, der zweite Reflex ist aber Verantwortung. Ist das etwas, was du in dieser Szene wahrnimmst?
Zum Thema Konsum soll Friedbert bitte kurz ein Statement abgeben.
Ja, also die echten Bitcoiner, also die wirklich aktiv sind in der Community, die sind meistens konsumkritisch und eher frugal unterwegs, also sehr sparsam. Die lassen sich das auch nicht anmerken, dass sie so viel Geld besitzen, leben privat sehr ein normales Leben, haben auch große Angst davor, erkannt zu werden. Ja, also Privacy ist ein großes Thema. Natürlich ist man auch exponiert, wenn man viel Geld hat. Also das ist ein großes Thema. Deshalb würden die sich auch als Großspender dann auch nicht groß darstellen oder porträtieren lassen. Also das ist immer mit zu bedenken. Und erreichen tut man die über Empfehlungsmanagement. Also die kennen sich, die sogenannten Original Gangsters, OGs, also die frühen Investoren.
Und Andreas, was du angesprochen hast, das Thema, die sind zu Vermögen gekommen, zurückgeben. Also diese klassischen Fundraising-Motive, die wir von GroßspenderInnen kennen. Meiner Einschätzung nach ist das in der Bitcoin-Szene noch nicht ganz angekommen. Ja, also das sind auch von der Demografie in der Regel eher jüngere Personen, also ich würde jetzt sagen um die 40. Es gibt natürlich auch wirklich wesentlich ältere. Und ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe, auch als MPO-Szene, auf diese Bitcoin-Szene zuzugehen, zu zeigen, okay, ihr habt ein gewisses Vermögen aufgebaut, ihr habt ein gewisses Vermögen verdient, unter Anführungszeichen, gebt doch auch was zurück, macht was damit. Und da komme ich zu einem zentralen Punkt. Ich habe vorher angesprochen, Bitcoiner möchten sich verstanden fühlen, ja, und die möchten auch, dass die MPO Bitcoin versteht. Was bedeutet das? Wenn ich heute ein vermögender Bitcoiner bin, sagen wir, und einen Bitcoin spende, dann werde ich vermutlich wollen, dass diese Organisation meinen Bitcoin hält. Warum? Weil ich als Bitcoiner felsenfest davon überzeugt bin, der Wert wird steigen. Also ich spende jetzt nicht nur einen Geldbetrag, sondern ich spende etwas, das wertvoller wird mit den Jahren, mit der Zeit. Und das ist zum Beispiel ein Learning, das wir über das letzte Jahr eigentlich gezogen haben, dass das sofortige Umwechseln einer Bitcoin-Spende vermutlich nicht die Community so ansprechen würde.
Ja. Was wiederum aber die Community der Gemeinnützigen vielleicht stören könnte, weil die wollen ja schnell an das Geld kommen.
Jein, also ja, absolut in dem Zusammenhang. Andererseits, und das ist auch unser so ein bisschen die Philosophie dahinter, Bitcoin-Spenden als Wertspeicher zu sehen, Bitcoin-Spenden als Reserven zu sehen. Ich sage jetzt als Extrembeispiel eine Organisation, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Du hast ein Regime, das das Geld, Inflation und Geldmenge kürzt etc. Bei Bitcoin ist das nicht möglich. Ja, das heißt, du hast doch als Organisation, die dann in fragilen Szenarien tätig ist, auch einen gewissen Spielraum, ne, den Jahren.
Aber Andreas, jetzt muss ich dich doch mal fragen, wenn ein Großspender der gemeinnützigen Organisation zum Beispiel eine Wohnung oder so vermacht, dann kann doch diese Organisation mit der Wohnung machen, was sie will im Prinzip. Ne?
Naja, es ist, glaube ich, ein leichter Unterschied. Ich hatte auch erst den Gedanken zu sagen, dann ist ja ideales Stiftungskonstrukt. Ja, dieser Bitcoin wird ewig gehalten, wie eine Wohnung auch. Nur in der Wohnung bekommst du natürlich dann Mietzins. Und der Bitcoin wirft ja keine Dividenden raus, sondern du hast ja die Situation, dass du jemanden hast, der sagt, ich habe diesen Bitcoin, den übertrage ich euch mit diesen 106.000 Euro Wert heute. Und ich gehe davon aus, dass er irgendwann mal eine Viertelmillion oder 1 Million wert ist. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, als NGO, habe ich die Geduld, diesen Wert zu halten? Und wenn ja, wie lange muss ich ihn halten? Weil ich muss natürlich ja auch meine Projekte finanzieren. Und das kann ich ja nicht, wenn ich jetzt irgendwo so eine digitale Währung habe. Und da wäre die Frage nochmal, Friedbert, auch an dich, wie stellen sich das dann die Bitcoin-Owner vor? Wann kann das zu Projektgeld umgewandelt werden?
Ja, also im Bitcoin-Space ist man schon viel weiter. Also das große aktuelle Thema ist Kredit gegen Bitcoin. Das heißt, ich setze den Bitcoin ein, um einen Kredit zu bekommen und muss den Bitcoin gar nicht ausgeben. So könnte ich beispielsweise zu flüssigen
Mitteln. Also ich beleihe den
Bitcoin. Und ein Bitcoin ist ja fungibel, das heißt, er ist weltweit gleich viel wert und kann auch sofort verkauft werden innerhalb von Minuten, ne? Anders wie eine Immobilie. Also er hat ja unglaublich viele Vorteile. Oder, was da Markus gesagt hat, ich bleibe im Bitcoin-Space und zahle Projektleistungen mit Bitcoin, beispielsweise bei Auslandsprojekten, ja, oder im Menschenrechtskontext, wo vielleicht Menschenrechtsaktivisten ja kein Bankkonto haben und die bekommen das Geld dann in Bitcoin. Das macht die Human Rights Foundation so. Gibt es einige Beispiele. Ja. Also man hat durchaus einige Möglichkeiten, wie man mit dem Bitcoin, wenn man ihn einmal erhalten hat, umgeht.
Spannend. Aber kommen wir jetzt nochmal zu was ganz anderem. Du hast vorhin gesagt, Friedbert, und du hast es auch betont, Markus, bei den Unterschieden und den Besonderheiten der Bitcoin-Community, dass es stark um Werte geht. Jetzt habe ich dich auch so verstanden, Friedbert, dass eben Leute sind, die spartanisch leben oder die einen Minimalismus, die sich Gedanken machen, auch vielleicht um das Thema Nachhaltigkeit, all diese Dinge. So, und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor 10 Jahren für 3.000 Euro beispielsweise 100 Bitcoin gekauft habe und jetzt davon 3 oder 4 einer gemeinnützigen Organisation, dann sind die ja weg. Also ich kann ja diesen Erfolg nicht nochmal reproduzieren. Was mich zu meiner Frage führt, wie bringst du diese Menschen dazu, die auch von dem philanthropischen Gedanken jetzt vielleicht etwas weiter entfernt sind, im Moment zumindest noch, die sich dann auf Ziele einer Organisation einzulassen? Und welche Organisationen sind das dann wohl? Also eher Attack als Ärzte ohne Grenzen oder wie muss ich mir das vorstellen? Markus, Entschuldigung.
Sehr gute Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Prinzipiell von der Idee und von der Struktur der Community, von der Struktur der handelnden Personen, der möglichen GroßspenderInnen, würden sich natürlich Tech-NPOs anbieten Richtung Datenfreiheit, Freiheit im Internet, aber auch Demokratie, all diese Punkte. Aber wenn man herumschaut, was sind denn Beispiele von funktionierenden Kampagnen? Ja, da gibt es dann so Beispiele, ich bleibe gerade im österreichischen Bereich, er wird sich sicher über die Erwähnung freuen, Reinhard Heiserer von Jugend eine Welt, die bereits 2015, glaube ich, eine Fundraising-Kampagne in Bitcoin geschalten haben. Oder Save the Children in den USA. Also eigentlich jetzt nicht die Organisationen, die man vermuten würde als attraktiv für Bitcoin-SpenderInnen. Ich glaube, was wirklich essentiell ist, und das sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe, diese Übersetzungsfunktion zwischen NPO-Bereich und Bitcoin-Community. Da gibt es einfach noch viel zu viele Fragezeichen, auch Unklarheiten. Also ich nenne ein Beispiel, der klassische Bitcoiner wird sagen, die großen Organisationen sind alle schlecht, da ist nur Overhead-Kosten. Das ist typisch, was man vielleicht auch ein bisschen aus der Allgemeinheit kennt, ist vielleicht beim Bitcoin am Anfang noch etwas stärker sogar vorhanden. Sobald das aber aufgeklärt wurde, ja, und sobald du erklärst, hey, ja, ist schon klar, große Organisation, da gehen auch Overhead-Kosten, aber dafür bist du am Ende des Tages viel effektiver, weil ABCD. Ja. Und ich glaube, da ist einfach noch irrsinnig viel Grundlagenarbeit zu tun. Es wird aber, glaube ich, besser von Zeit zu Zeit.
Und inhaltlich sind wir eher beim Thema, du hast gesagt, Datenfreiheit, Demokratie. Ich habe Tech jetzt mal gesagt, oder sind wir eher im Bereich Tierschutz, Umwelthilfe? Oder wie muss ich mir das vorstellen, Frippes?
Auch, also meine Beobachtung ist, jeder Mensch tickt anders und hat andere Präferenzen. Ja. Also es gibt durchaus Leute, die ein großes Herz für Tiere haben unter den Bitcoinern und genauso für andere Themen. Also ich glaube, es hängt wirklich von der Authentizität der Organisation ab und eben der Fähigkeit, im Bitcoin-Jargon und in diesen Werten zu kommunizieren. Aber ich glaube, es ist für alle Themen durchaus relevant.
Aber dann will ich es nochmal anders formulieren. Ja. Welchen Organisationen würdet ihr denn empfehlen, auf diese Bitcoin-Community zuzugehen, Markus?
Tendenziell allen, ehrlicherweise. Ah, okay. Es gibt schon ein paar, die sich vielleicht noch besser anbieten würden. Ich sage jetzt mal als Beispiel wirklich Freiheit im Internet oder Datenschutz, Auskunft von Behörden. Also in Österreich fällt mir als Beispiel Epicenter Works ein. Ja, das wäre eine. Die halten auch übrigens Bitcoin, kann man online nachvollziehen in der Blockchain. Aber das sind Organisationen, die sich tendenziell sofort anbieten würden. Aber man sieht, mit Überzeugungsarbeit, mit richtiger Kampagnenarbeit ist jede, und Jugend eine Welt ist beispielsweise eine kirchlich basierte Organisation, auch möglich.
Also Coinhalterinnen sind genauso divers wie alle anderen Menschen auch. Das heißt, sie können sich genauso für Kunst und Kultur als auch für Katzenbabys interessieren. Das habe ich verstanden. Und sie sind eine spezielle Community, ähnlich ja auch wie Unternehmer insgesamt, für die eine Organisation sich erstmal öffnen muss. Verstehe ich total. Ist es dann aber auch so, dass es Organisationen mit einer hohen Bekanntheit einfacher haben?
Ich würde sagen, nein. Also große Organisationen werden eher skeptisch beäugt. Die Bitcoiner haben einen sehr dezentralen Bottom-up-Absatz. Sie sehen sich als Grassroot-Bewegung, was sie auch sind. Das ist über wenige Leute gestartet und ist halt jetzt sehr groß. Das heißt, die tun sich schwer mit zentralen, großen Institutionen. Und eher mit kleinen, fokussierten tun sie sich leichter, ist unsere Erfahrung bis jetzt.
Aber das klingt ja so, als wenn die Bitcoiner eigentlich kurz davor sind, eigene NGOs zu gründen. Das ist ja häufig so eine Tendenz, die wir in diesen Clustermärkten wahrnehmen.
Ja, gibt es auch schon. Also es gibt nicht viele, aber es gibt zum Beispiel die Open SATS Foundation, die fördern Projekte, die Bitcoin voranbringen, ob das jetzt Technik ist oder Education. Und da wird natürlich alles im Bitcoin-Standard abgewickelt. Das heißt, du fließt überhaupt kein Euro oder Dollar mehr, sondern alles nur Bitcoin. Oder Gazer Fund, das ist eine Crowdfunding-Plattform. Die gibt's, aber ja, die kann man auf einer Hand abzählen.
Warum kann man die vermutlich auf einer Hand abzählen? Weil wir aus dem MPO-Sektor kommend natürlich wissen, was braucht es, um effektive MPO-Arbeit zu tun. Ja, und ich glaube, da muss man diese Brücke schlagen. Das hört man schon immer wieder auch aus der Community. Ich meine, wir kennen es vielleicht von auf der Straße, hört man auch immer wieder, die arbeiten alle schlecht oder die arbeiten alle nicht effektiv. Dass das Blödsinn ist, wissen wir aus der Branche kommend. Ja, aber wir haben vielleicht auch ein paar Scheuklappen auf und sehen das nicht so. Und bei Bitcoinern und Bitcoinerinnen ist das wahrscheinlich noch einmal ein bisschen ein größeres Maß an Skepsis.
Das bedeutet ja für eine NGO, dass sie, und ich habe das vorhin ja, glaube ich, schon gesagt, für diese Zielgruppe auch eine eigene Unit aufbauen müssen. So wie für NextGen auch.
Ja, also zum Thema Institutional Readiness, glaube ich, braucht es schon sehr spezielle Schritte, wenn man Bitcoin-Fundraising-Kampagnen machen möchte. Also zuerst einmal natürlich Commitment vom Vorstand und vom Kernteam. Ja, dann braucht es ein Kernteam von Fundraising-Technik, Finanz, ja, die das Ganze einmal aufsetzen, eine Bitcoin-Policy, wo auch drinnen steht, wie man das Ganze handelt, auch technisch, da ist ja auch vieles auch sehr riskant. Ne? Was macht man dann mit Bitcoins, wie haltet man die, wer hat Zugang und so weiter. Und dann, wenn man die Kampagne aufbaut, ist natürlich das Jargon ganz wichtig, also die richtige Sprache, Spendenaufrufe in Satoshis, nicht in Euros und einfach so den Nerv der Community zu treffen. Ja? Also ich glaube, das braucht das alles in Kombination, um erfolgreich zu sein. Weil was wir auch gesehen haben, wenn Organisationen das nur nebenbei machen, einfach als zusätzlichen Spendenkanal, da kommt wenig rein.
Vielleicht noch auf deine Frage, Andreas, zurückkommend. Was es definitiv nicht braucht, ist ein eigenes Team, das nur für Bitcoin spenden. Also um das keinesfalls. Viel wichtiger, und das hat Friedbert angesprochen, ist die Offenheit innerhalb der Organisation dem Thema gegenüber. Das bedarf sehr viel Aufklärung, das bedarf sehr viel Informationsschaffung. Was man aber bei Organisationen sieht, es funktioniert dann besonders gut, wenn es schon jemanden in der Organisation gibt, der dem Thema positiv gewandt ist und sich idealerweise auch persönlich interessiert dafür.
Aber was sind denn die größten Vorbehalte in den gemeinnützigen Organisationen?
Also üblicherweise die klassischen Vorbehalte, die wir auch in den Medien lesen oder von der Allgemeinheit kennen, ja, also hoher Energieverbrauch, Betrug, kriminelle Machenschaften, Spekulation, also diese ganzen klassischen Vorwürfe, die ja in den letzten Jahren immer weniger werden, ja, je mehr sich das verbreitet, aber die sind noch immer sehr, sehr präsent durchaus. Und auch die Sorge vor Reputationsrisiko mit der traditionellen Spendergruppe. Also das sind so die klassischen Dinge, die uns begegnen.
Die sich aber mit der Zeit immer mehr und immer, ich würde sagen, verbessern. Also beispielsweise, Friedbert, vielleicht magst du kurz zum Thema Kriminalität. Das war ja in den Anfangsjahren des Bitcoin immer so ein Thema, das ist im Darknet und was weiß ich, was da gemacht wird. Mittlerweile total entschärft im Sinne von, dass man auch kryptografisch nachverfolgen kann, woher stammt denn der Bitcoin tatsächlich, aus welchen Machenschaften? Stammt er vielleicht aus einer illegalen Aktivität? Ja, und ich glaube, für Spenden annehmende Organisationen ist ganz wichtig, sobald natürlich ein Verdacht entsteht, dass ein Bitcoin oder wie auch immer, wie hoch diese Spende ist, aus Betrugsfällen kommt, dass man eine Meldepflicht hat und die im Zweifelsfall auch vielleicht nicht annimmt. Ja, das ist natürlich, all das sind Fragestellungen, die sich Organisationen stellen sollten.
Und die Frage, wie verbuche ich das im Jahresabschluss? Gibt es da schon Erfahrung?
Ja, ich glaube, die Zuhörerinnen sind großteils aus dem Dachraum, richtig? Und man kann gleich vorwegnehmen, es ist von Land zu Land ziemlich unterschiedlich. Also beispielsweise in Österreich wird es als Sachspende gesehen, somit nicht steuerlich absetzbar. In Deutschland auch als Sachspende, aber somit steuerlich absetzbar. Und das sind mit wahnsinnig vielen Grauzonen, ehrlicherweise. Wir empfehlen auch jeder Organisation, bevor sie sich diesem Thema widmen, mit ihrem Rechtsbeistand mal Rücksprache zu halten, sich auch absichern zu lassen, einfach um da keine Risiken einzugehen.
Aber dann nochmal, weil mich interessiert, also es hört sich jetzt gerade nach einem relativ großen Aufwand an, ehrlich gesagt. Du hast auch gesagt, Markus, das kann man nicht mal eben machen, um nur einen Kanal noch zusätzlich, wie neben der IBAN habe ich jetzt auch Bitcoin oder so. Ja, also
PayPal.
Oder PayPal, genau. Friedbert, du hast das auch gesagt. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wie sieht denn das Potenzial aus? Ihr habt euch ja intensiv damit beschäftigt, aber über wie viel Bitcoins oder wie viel Bitcoin-Millionäre oder über welches Volumen reden wir denn überhaupt?
Also vielleicht das Beispiel, bevor Friedbert dann übernimmt, in Deutschland halten momentan ungefähr 8% der Bevölkerung Bitcoin. Das hat sich in den letzten Jahren vervielfacht, also das waren vor einigen Jahren noch 3%, 4%. Es ist ein irrsinniges finanzielles Potenzial da, relativ gesehen auf die Bemühungen von NGOs. Ja, und wir werden das jetzt wahrscheinlich mit Hilfe dieses Podcasts auch etwas spoilern, ja, aber es bemühen sich einfach kaum, wenn nicht keine, unter Anführungszeichen, Organisationen um die Bitcoin-Community. Ja, okay. Wenn ich jetzt vergleiche mit klassischen Fundraising-Kanälen, natürlich ist wesentlich mehr Geld im Bereich Mailing, im Bereich Testament, keine Frage. Ja. Aber relativ gesehen, die 200 Organisationen, die sich dann auf dich schmeißen, im Vergleich zur Bitcoin-Spende, da ist die Zielgruppe dann relativ groß.
Friedbert, wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es in erster Linie als Generationen. Thema, ja, also die Jungen haben Bitcoin, die sind da affiner, die werden jetzt in nächster Zukunft auch einiges erben von den Boomern und der Generation Z wahrscheinlich und auch wieder in Bitcoin veranlagen. Also ich denke, das ist eher etwas Wachsendes und die werden noch nicht wirklich abgeholt. Also da natürlich teile ich diese Einschätzung von Markus, aber die muss man halt richtig erreichen und die muss man finden und da muss man halt auf die Kongresse gehen, auf die Meetups gehen, in digitalen Space sich bewegen, wo die Bitcoiner auch sind und das fordert durchaus einiges an Zeitinvestitionen, würde ich sagen, und es braucht die richtigen Leute, die das auch machen wollen, authentisch. Ja, also macht nur Sinn, wenn ich dorthin gehe und selbst von Bitcoin zu einem gewissen Grad überzeugt bin, wenn ich fundraisen möchte. Also ich glaube, das ist vielleicht noch eine Hürde.
Das wäre wahrscheinlich das künftige Gehaltsmodell für Fundraiserinnen, dass sie in Bitcoins bezahlt werden, damit sie das Gefühl auch haben, was es bedeutet, da engagiert zu sein.
Genau, also mittlerweile gibt es ja viele Bitcoiner, die sich in Bitcoin bezahlen lassen oder Honorare in Bitcoin stellen. Also wir wollen das eigentlich auch machen. Das ist durchaus ein Thema.
Ja, ist eine spannende Frage. Was glaubst du denn, wo nächstes Jahr so ein Bitcoin steht?
Ja, Prognosen schwierig zu machen. Also langfristig bin ich davon überzeugt, dass er noch ziemlich stark ansteigen wird, einfach aufgrund der Limitation und dass es einfach immer größer wird und immer mehr Institutionen auch in der traditionellen Finanzwirtschaft Bitcoin akzeptieren, Banken den kaufen und so weiter.
Aber trotzdem nochmal zu der Frage von eben, habt ihr eine Einschätzung, wie viel Volumen in der Dachregion gerade im Bitcoin steckt? 8% der Menschen haben wir gerade gehört, aber haben da alle 10 Bitcoins, also über 1 Million? Oder wie kann ich mir insgesamt diesen Topf vorstellen?
Also wir können es jetzt nicht für die Dachregion ausweisen, wir können es nur insgesamt sagen, von allen Bitcoin-Adressen, die es gibt, hat weniger als 1% mehr als einen Bitcoin um. Also die meisten haben weniger als einen Bitcoin, sind also kleine Halter. Wirklich viel Bitcoin haben wirklich nur die OGs, die Original Gangsters, also die frühen Investoren, und die muss man finden. Und die zeigen sich aber nicht so leicht. Also die finde ich nur über die Netzwerke, über Empfehlungsmanagement, über die Bitcoin-Community.
Okay, lieber Friedbert, lieber Markus, dann viel Spaß bei der Suche. Und für alle, die sich da auch in diesen Bereich wagen wollen, wir vermitteln gern eure Adressen. Ja, vor allen Dingen die von Friedbert, der hat selber schon Bitcoin. Schön, dass ihr bei uns wart. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, danke.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.